Gottesdienst hier. Ich hoffe, es wird euch nicht zu viel. Aber gerade die Predigt heute ist mir doch sehr wichtig auch, weil ich möchte und gerne noch mal ein bisschen an die Frage anknüpfen, die uns vor 14 Tagen ja bewegt hat, also als ich das letzte Mal hier gepredigt habe. Und also die da waren, erinnern sich vielleicht für die anderen die Information. Es ging ja darum, was unsere Gemeinde bzw. unsere Gemeinschaft hier, die wir hier leben, so einzigartig macht. Ja, erinnert euch vielleicht? Ja, und um soziale Kontakte zu pflegen oder sich für was zu engagieren, um Leute zu treffen oder etwas Sinnvolles für die Umwelt zu tun, da muss man nicht hierher kommen, da gibt es andere Möglichkeiten, ja, sondern was macht die Gemeinde einzigartig? Und wir haben gehört, was das ist, weil der Apostel Johannes uns das in seinem ersten Brief geschrieben hat. Es ist die tiefe, die selbstlose, die hingegebene Liebe Gottes, die in seinem Sohn Jesus sichtbar wird. Das ist das, was unsere Gemeinschaft so einzigartig macht, weil sie hier Raum gewinnt oder Raum gewinnen soll. Gott hat Jesus uns als Retter gesandt und Jesus ließ sich senden. Ja, und hat sein Leben aus Liebe hingegeben, damit der tiefe Riss zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen überwunden werden kann. Und diese Liebe, die jedem gilt, die jeden verwandelt, der sich ihr hingibt, sie macht das Besondere aus. Und diese Liebe prägt im Normalfall, ja, die Atmosphäre unter uns, in der Gemeinde. Denn wer die Liebe Gottes erfahren hat, wer sie angenommen hat, der gibt sie weiter. Das ist so ein geistliches Prinzip. Und Menschen, die diese Liebe nicht kennen, ja, die mit ihrer Prägung hierher kommen, dass man sich alles erkämpfen und erstreiten muss, die dürfen sich hier mit dieser voraussetzungsfreien Liebe beschenken lassen, wenn sie hierher kommen. Ja, sie dürfen in sie eintauchen und Gott kennenlernen, von dem diese Liebe ja ausgeht, hier unter uns und durch uns. Wäre das nicht wunderbar, wenn unsere Gemeinde so wäre, oder? Würdet ihr gerne in eine solche Gemeinde kommen und gehen? Würdet ihr gerne dazu beitragen, dass unsere Gemeinde so ist? Zustimmendes Nicken hätte ich jetzt gern, ja. Das wäre schön, oder? Leider gibt es unter manchen heutigen Christen eine sehr seltsame Angewohnheit, ist mir, wie gesagt, in den vielen Jahrzehnten Gemeindearbeit so deutlich geworden. Sie suchen eine Gemeinde, in der alles schon perfekt ist. Ja, sie ziehen dann von Gottesdienst zu Gottesdienst, um zu schauen, wo sie sich wohl wohlfühlen könnten, wo alles gut läuft. Die Frage ist, kann man das finden? Hier in Chemnitz oder irgendwo sonst. Ich habe dazu eine kleine Geschichte eines unbekannten Autors. Zu einem weisen Einsiedler kam eines Tages ein junger Mensch und sagte, er sei von der Kirche enttäuscht und suche die vollkommene Gemeinschaft der Gläubigen. Da führte ihn der Alte zum Mauerwerk seiner kleinen Kapelle und fragte ihn, sag mir, was du siehst. Ich sehe ein altes Gemäuer mit viel Unkraut und Moos, entgegnete der Besucher. Und dort wohnt Gott, in diesem scheinbar ungepflegten Haus, meinte der Einsiedler. So ist es auch mit der Kirche. Sie kann nicht rein und perfekt sein, weil sie aus Menschen besteht. Auch du bist ein Mensch und ich sage dir, selbst wenn du die vollkommene Kirche findest, wird sie es in dem Augenblick nicht mehr sein, in dem du ihr beitrittst. Eine tiefe Wahrheit, ne? Zumindest eine Seite der Wahrheit, würde ich mal so sagen, ne? Du kannst noch so lange suchen, du wirst die vollkommene Gemeinde oder Kirche nicht finden. Selbst die Urgemeinde in Jerusalem, ja, und die Gemeinden, die wir im Neuen Testament kennen, die hatten ihre Probleme, sonst hätten die Briefe nicht geschrieben werden müssen. Ja, und trotzdem ist es selbstverständlich im Neuen Testament, dass die an Jesus glaubenden in diesen Gemeinden ihre geistliche Heimat sahen und verbindlich dazugehörten. Die andere Seite ist aber auch dieser Wahrheit, dass wir uns nicht damit zufrieden geben brauchen und zufrieden geben sollen, dass es eben nun mal so ist, wie es ist. Ja, alle Briefautoren des Neuen Testaments ermahnen und ermuntern die Glaubensgeschwister ihrer Zeit, ihre Gemeinschaft nach innen und auch nach außen immer mehr nach dem Willen Gottes zu gestalten. Es ist ein Weg, den wir gehen, ein Prozess der Umgestaltung durch den Heiligen Geist. Nur weil wir Menschen sind, die eben nicht vollkommen sind, heißt das nicht, dass durch Gottes Kraft nicht Dinge möglich sind, die unsere Vorstellungen übersteigen. Amen. Gott kann Dinge tun, da kommen wir nie drauf. Ne? Und so ist es auch mit der Liebe untereinander. Ich will die Predigt vor 14 Tagen jetzt nicht wiederholen, ja, wie nötig das ist, wie sich der Herr sich das wünscht und wie das gehen kann. Aber ich dachte, wir dürfen es vielleicht mal mit dem Thema auseinandersetzen, nochmal daran ankoppeln. Was ist denn die Liebe überhaupt und was ist sie auch nicht? Das ist auch eine Frage, ne? Und wie ist die Liebe, die Gott uns füreinander schenkt? Mal die erste Folie. Gut, ne? Wie ist die Liebe, die Gott uns füreinander schenkt? Ich habe beim letzten Mal schon erwähnt, dass Paulus da ja einen großartigen Abschnitt dazu geschrieben hat, im 1. Korinther 13. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Ich möchte jetzt nicht fragen, wie viel von den Ehepaaren hier unter uns in diesem Raum diese Verse so als Trauspruch zugesprochen bekommen haben. Gibt es bestimmt eine Menge. Ich weiß nur aus meiner Erfahrung, ungefähr ein Drittel der Paare, die ich getraut habe, haben sich das als Predigtext gewünscht. Manfred, kannst du was bestätigen? Nie. Ja. Also das ist ein ganz beliebter Trautext. Ja, nee, aber hier, das wird sehr oft gewünscht. Ja, und nun hat aber Paulus diese Worte ja nicht an Ehepaare gerichtet oder solche, die es mal werden wollen. Ne? Da gibt es andere Passagen. Er schreibt diese Worte hier an eine konkrete Ortsgemeinde und die Geschwister dort in Korinth, ja, die, so wie wir vielleicht, darum ringen, wie ihre Gemeinschaft, ihr Miteinander aussehen kann, damit es Gottes Vorstellung entspricht, ja, dass es ihm Ehre gibt, dass Menschen ihn in ihrer Mitte erkennen. Und das ist doch das Ziel, damals für Sie und heute für uns, stimmt's? Also es sind Worte an eine Gemeinde, nicht an Ehepaare. Und da klingen nun diese Beschreibungen, wie sich diese Liebe äußert mit all den Adjektiven hier, doch sehr anspruchsvoll. Und es überrascht darum nicht, dass man in Predigten und bei Auslegern immer wieder mal hört, dass hier die Liebe Gottes beschrieben wäre. Ja, die Liebe in ihrer reinen Form. Ich habe sogar schon gehört, dass man für das Wort Liebe auch den Namen Jesus einsetzen könnte. Kann man machen, ne? Weil diese Beschreibung seinem Wesen eben auch entspricht. Und da ist was Wahres dran. Gottes Liebe zu uns ist der Urgrund aller Liebe, Zuwendung und Hinwendung, die wir erleben können. Von Gott her auch miteinander. Und aus dieser entschlossenen, selbstlosen, hingegebenen Liebe heraus hat Gott, unser himmlischen Vater, seinen Sohn zu den Menschen gesandt, zu uns auch. Aus reiner Liebe, und da kann man all die Adjektive jetzt einsetzen, die der Text hier hergibt, ja, ist Jesus Mensch geworden und hat unsere Nöte und Schmerzen und Unsicherheiten geteilt, obwohl er das hätte nicht gemusst. Und aus dieser Liebe hat er sogar sein Leben gegeben, damit unsere Schuld, die wir niemals selbst vergelten könnten, vor Gott abgegolten ist. Wenn wir all das bedenken, dann stimmt das. Jesus ist die personifizierte Liebe Gottes. In ihm finden wir all die Beschreibungen erfüllt, die Paulus hier aufzählt. Oder? Kann man so sagen. Ich denke aber, wir stehen manchmal in der Gefahr, es uns dazu einfach zu machen, wenn wir diese Beschreibung der Liebe zu einem unerreichbaren Ideal erklären und sagen, na, Jesus konnte das, aber wir sind ja nur fehlbare Menschen. Ja, das steht dann immer gleich wieder im Raum und könnten dem niemals entsprechen. Die Frage ist, meint ihr, dass Paulus deshalb das an die Korinther geschrieben hat, weil wir das sowieso nie erfüllen könnten? Ja, ich erzähle euch mal, wie es sein müsste, aber ihr kriegt das sowieso nicht hin. Das glaube ich eher nicht. Paulus war kein Gemeindetheoretiker. Ja, er kannte seine Leute, ihm blieb da im Gemeindeleben keine Schwierigkeit erspart, das wissen wir aus den Briefen. Und er hatte immer einen Blick auch für das Praktische. Das ist übrigens auch in diesem Text hier offenbart, da kommen wir noch dazu. Ja, auch für Paulus ist natürlich Jesus ein Vorbild, wie wahre Liebe aussieht und gelebt werden kann. Aber er betont in seinen Schriften auch mehrmals, dass es unser Wollen und unsere Aufgabe ist, Jesus immer ähnlicher zu werden, in sein Bild hinein verwandelt zu werden, oder? Ich habe hier die Bibelstellen, wen das interessiert, der kann mich gern fragen. Das ist immer das Ziel. Paulus sagt uns, lasst euch verwandeln in das Bild des Sohnes. Also ist es unlegitim zu behaupten, dass alles, was hier über Liebe steht, nur von Gott gesagt ist, auch für mich unmöglich sei. Übrigens sagt Jesus mal, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich, oder? Er spricht da zwar unsere Errettung an, aber das gilt auch für unsere innere Veränderung. Was wir uns nie vorstellen könnten, kann Gott möglich machen. Und das muss auch nicht aus unserer eigenen Kraft geschehen, wie Rettung ja auch nicht, sondern indem wir uns dem Wirken des Gottesgeistes in uns auch Raum geben. Das ist das Geheimnis. Denn Liebe ist eine Frucht des Heiligen Geistes. So schreibt Paulus im Galaterbrief, Liebe ist eine Frucht des Geistes. Deswegen habe ich hier die Weintrauben da als Bild mal genommen. Ja, so erklärt sich das. Liebe kommt nicht aus uns selbst, sondern aus dem Heiligen Geist, der in uns wirkt. Es erwächst aus der Verbindung mit Jesus. Und je stärker diese Verbindung ist, desto reicher die Frucht. Wenn nun Paulus diese Liebe den Korinthern beschreibt, dann hat sie also auch für unser Miteinander Relevanz. Wenn wir das lesen, dann heißt das, das ist ein Anspruch, wie wir miteinander umgehen sollten. Das wird schon deutlich in dem Zusammenhang, in dem Paulus es erwähnt. Er sagt ja da, wenn ich alles könnte und hätte und wüsste, hätte aber diese Liebe nicht. Was wäre dann? Wer weiß es? Da wäre es alles nichts, ne? Ohne diese Liebe wäre alles, was ich kann und habe und bin, ist da nichts. Er spricht da von sich. Und dass er diese Liebe auch haben sollte, müsste, wollte. Und Paulus kann noch so ein toller Redner, Gemeindegründer, Sozialarbeiter, Briefeschreiber, was weiß ich noch alles sein. Ohne die Motivation aus dieser Liebe Gottes nützt es ihm nichts. Das sagt er von sich. Und das sagt er von mir und das sagt er von dir. Ohne Liebe ist alles vor Gott ohne Wert. Denn diese Liebe macht in unserem Leben und durch unser Leben den Unterschied. Nämlich den Unterschied, ob es letztlich immer nur noch um mich selbst geht. Das kann man als Christ auch wunderbar. Man kommt in die Gemeinde und sagt, jetzt muss ich hier alles um mich drehen. Ne? Geht es immer nur noch um mich oder steht der andere im Mittelpunkt? Das ist die entscheidende Frage. Der andere, für den ich Verantwortung habe. Und deshalb beschreibt Paulus diese Liebe so ausführlich, wie sie ist, wie sie sich äußert, was sie bewirkt. Und diese Beschreibung, die wir hier haben, ist wohl so etwas wie ein Gradmesser, ja, wo ich in meiner Verwandlung in das Bild Jesu schon stehe. Ja, ich kann mir das angucken und sagen, ich habe noch ein Stück Weg vor mir. Ja, ich bin im Prozess, ja, aber ich habe noch ein Stück vor mir. Ja, oder ich bin eben schon auch verändert worden, denn ich war schon mal ganz anders. Und wenn ich merke, dass da noch eine große Lücke klafft zwischen dem, was ich bin und dem, was da gesagt wird, ja, was ist dann zu tun? Immer mehr von dir, Jesus, immer mehr von dir, oder? So haben wir es ja auch gesungen. Dann darf ich zu Jesus hingehen und sagen, verändere mich mehr. Und das hat uns auch am vorletzten Mittwoch beschäftigt, als wir zur Gebetszeit zusammen waren, haben wir noch ein bisschen Nachgespräch gemacht zu der Predigt vom letzten Mal. Ja, und da war dann die Frage, ja, diese Liebe, wie leben wir sie denn, wie kann das aussehen, wie äußert sie sich? Und ich finde, diese Aufzählung der Eigenschaften der Liebe, die Paulus hier gibt, zeigt uns das auf durchaus praktische und vorstellbare und nachvollziehbare Weise. Ja, ich nochmal zur Erinnerung, eine Auflistung all der Dinge, ich hoffe, es kann man lesen, vor allen Dingen unsere iranischen Geschwister, kann man das lesen? Ja, gut. Ich wollte es alles auf eine Folie kriegen. Ja, das ist das, was in dem Wort gesagt ist. Und das ist eine ganze Menge, oder? Das ist eine ganze Menge und es klingt auch gut, wenn man es so liest. Und wenn wir das so schaffen würden, so miteinander umzugehen, wäre es eine Freude, zusammen zu sein. Und dann würden wir gern kommen, ja, vielleicht auch öfter kommen. Aber damit es hier kein Missverständnis gibt, möchte ich nochmal etwas Wichtiges erwähnen, was ich das letzte Mal schon gesagt habe. Gottes Wort fordert immer mich heraus. Ja, mich fordert es heraus. Die Bibel ist kein Leistungskatalog für die anderen, dass ich sage, ah, das ist aber schön, ne, da sollten die anderen aber mal an mir so handeln. Das ist nicht, ihr lacht, aber fragt euch mal. Die Bibel stellt mich in Frage. Ja, es ist wichtig zu verstehen, ich soll so mit meinen Geschwistern umgehen, ganz egal, ob sie sich diesem Maßstab entsprechend verhalten oder nicht. Ja, die an diesem Mittwoch da waren, die wissen, was ich da vorgelesen habe für eine WhatsApp. Ne? Das war genau das Thema. Mache ich mich davon abhängig, wie andere mir begegnen, oder liebe ich, weil ich geliebt bin vom Herrn, ja, und bin unabhängig davon. Und kurze Erinnerung dazu, Jesus hat uns ja auch so geliebt. Ja, da kannten wir ihn noch gar nicht. Wir haben Dinge getan, die ihm ein Gräuel sind, und trotzdem hat er uns zuerst geliebt, oder? Und nun dürfen wir auch zuerst lieben, auch den anderen, der vielleicht gar nicht so liebenswert ist, weil Jesus unser Vorbild ist und wir uns in sein Bild hinein verwandeln lassen wollen. Wie gesagt, sieht erstmal noch eine Menge Beschreibung in dieser Aufzählung auf. Ne? Vielleicht ist euch was aufgefallen, was uns helfen kann, das Bild übersichtlicher zu machen. Es gibt nämlich zwei Gruppen von Begriffen hier in dieser Liste, dieser Aufzählung. Ja, die eine beschreibt, was Liebe ist, und die andere beschreibt, was Liebe nicht ist. Na? Man könnte auch sagen, die Eigenschaften links, wie Liebe ist, betonen das Hinwenden zum Anderen. Ja, sie sind die Dinge, die fragen, was hilft dir, ja, dem Anderen, dem Gegenüber, was hilft dir? Und die Eigenschaften rechts, wie Liebe nicht ist, die weisen darauf hin, von mir wegzusehen. Sie fragen, was hindert dich an dieser Liebe? Was bedeuten diese Eigenschaften nun aber im Alltag? Wie leben wir sie? Das ist ja letztlich die Frage, bei der es dann konkret wird. Und Paulus ist immer praktisch und konkret. Und da möchte ich noch mal kurz wiederholen, wir können das alles nicht machen. Ja, wir können uns das ansehen und sagen, ja, tolle Sache, ist gut, Jesus will uns dahin verwandeln, aber ich kann es nicht von mir aus machen, sondern das muss durch den Heiligen Geist geschehen. Aber was ich tun kann, ist, dem Heiligen Geist Raum zu geben, mein Herz zu öffnen und sagen, Herr, ich will mich verändern lassen. Ich bin nicht damit zufrieden, dass ich früh in Morgenmuffel bin und unleidlich oder was weiß ich. Ich darf mich verändern lassen. Strebt danach, schreibt Paulus mal in einem anderen Zusammenhang. Ja, streckt euch danach aus. Bleibt nicht so, wie ihr seid. Und durch den Heiligen Geist kann das dann geschehen. Und da steht hier, die Liebe ist langmütig. Das ist ein Wort, das gebrauchen wir wahrscheinlich eher im Alltag nicht. Ne? Man könnte da vielleicht sagen, Liebe ist geduldig, sie ist freundlich. Ja, das hat etwas mit unserer emotionalen Zündschnur zu tun. Kann ich es aushalten, dass die Schwester oder der Bruder Fehler macht, vielleicht sogar immer wieder denselben? Ja, bringt mich das dann schnell auf die Palme oder gestehe ich auch zu, dass er oder sie, genau wie ich, auf dem Weg ist, im Prozess ist der Verwandlung und das eben doch seine Zeit braucht? Geduldig. Ne? Gott war so geduldig doch mit mir, oder? Gott war so geduldig mit mir. Wo wäre ich, wenn er das nicht gewesen wäre oder auch immer noch ist? Und so dürfen wir auch sein mit unserer Schwester, unserem Bruder, vielleicht auch mit dem Nachbarn, geduldig, freundlich sein. Jesus sagte ja mal zu dem ungeduldigen Simon Petrus, ne? Der sagt ja, wir sollten einander 7-mal vergeben, sagt Petrus, ne? Hat sich wahrscheinlich sehr langmütig gefühlt dabei. Ja? Und was sagt Jesus dazu? Also genau, 70-mal, 7-mal. Ne? Also man kann 490-mal sich erzählen, aber ich vermute, man verliert den Überblick. Ja, also ungezählte Male. Unsere menschliche Geduld reicht nicht aus. Wir dürfen uns von Gott geduldig machen lassen, ja, und freundlich machen lassen. Ja, und mit Gottes Hilfe können wir das vielleicht auch beim nächsten Mal, wenn wir wieder mit jemandem, der hat das Fenster wieder nicht so zugemacht, wie ich das wollte, weil ich es gerade sehe. Ne? Und so, und da kann man hingehen, das nochmal erklären, in aller Liebe und sagen, okay, ne? Schön, dass du es überhaupt zugemacht hast. Ja? Können wir lernen, können wir uns verwandeln lassen. Die Liebe ist gütig. Dieser Begriff gütig wird vom Grundtext her meistens im Sinne großzügig gebraucht. Ja, ich gönne dem anderen was. Großzügigkeit. Ich gönne ihm auch dann etwas, wenn er mal mehr hat als ich oder besser dasteht, mehr Anerkennung bekommt oder wenn sein Vorschlag angenommen wird und meiner nicht. Das ist ein Problem, oder? Stellt euch mal vor, die neue Präsidentin unseres Bundes hier, der Baptisten, ne? Weiß ich nicht, wie sie heißt, Frau Georgi, ne? Ist ja jetzt neu, seit dem Jahr im Amt, die Frau Georgi würde unsere Gemeinde besuchen, ja, und danach noch einige persönliche Gespräche mal so führen. Ne? So eine Präsidentin, das ist was, ne? Da hätte man schon mal Interesse dran, vielleicht auch mal mit ihr zu reden. Ne? Und wäre ja eine Auszeichnung. Nun geht aber ihr Weg vielleicht dann direkt an dir vorbei zur Angelika. Da sagst du dir, okay, das ist in Ordnung, kann ich verstehen, sie ist die Gemeindeleiterin, ne? Ist okay. Aber danach bin ich dran. Aber weit gefehlt, nun geht sie, ich sag's mal nur als Beispiel, zur Christiane. Da merkst du, wie es anfängt zu pochen. Ach, die Christiane, das geht gar nicht, die sagst ein Jahr da. Ich bin hier 40 oder 50 Jahre da, ne, putze immer meinen Stuhl jeden Sonntag. Ich habe doch Rechte. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Das ist ein bisschen überzogen, ne? Aber solche Dinge gibt's. Güte bzw. Großzügigkeit wird dann sichtbar, wenn man sich mit dem anderen mitfreuen kann, wenn dem was Gutes passiert. Ja, das korrespondiert dann mit dieser Aussage, Liebe neidet nicht. Was wird es Christiane gut tun, wenn sie mal so ein Gespräch mit der Präsidentin führen kann, oder? Das wird ihr Leben zum Guten verändern. Das gönne ich ihr, oder? Und bestehe nicht drauf, ich hätte ein Recht gehabt. Oder andere Dinge, ne? Da kann ich dann gerne mal drauf verzichten, wenn es dem anderen hilft. Sind wir fähig zu solchen Gedanken in dieser oder anderen Situation? Das ist eine Frage. Darf man sich prüfen? Ja, da wird Liebe dann sichtbar. Denn das bedeutet, von sich wegzuschauen auf den anderen. Ne? Ihr seht, wir sind jetzt schon auf der rechten Seite unserer Folie angekommen. Dazu gehört dann auch, die Liebe tut nicht groß. Ja, das ist Realität in der Gemeinde. Paulus müsste es nicht schreiben, wenn es das nicht gäbe in der Gemeinde, ja, dass der ein oder andere mal sich sehr aufbaut, ne, und groß tut und sowas. Ne? Es ist Realität in der Gemeinde, dass der eine mehr kann oder mehr hat oder mehr im Rampenlicht steht, aufgrund seiner Position, seiner Persönlichkeit, seines Dienstes auch, als andere. Und wer dann auf sich schaut, der lässt das dann andere spüren, ne, der lässt es mal so richtig raushängen. Wer bist du schon, dass du mir was zu sagen hättest? Ich habe das durchaus erlebt, ja, nicht in dieser Gemeinde, niemals, aber ja, so groß tun, ich bin mehr wert als du, ich kann mehr, ich habe mehr, bin viel länger dabei als du. Ne? Da muss er dazu allerdings sagen, wir haben alles von Gott empfangen. Jeder hat alles, was er hat, von Gott empfangen, oder? Wenn einer mehr kann und mehr hat als der andere, dann deshalb, weil ihm Gott mehr gegeben hat. Wir haben alle nichts aus uns selbst heraus. Damit geht dann auch Verantwortung einher, das für den anderen neben mir einzusetzen, das, was ich habe. Ne? Aber nicht, um damit zu prahlen oder den anderen abzuwerten. Wer in der Liebe Gottes lebt, der weiß das. Er nimmt sich zurück und auch dann achtet er den anderen höher als sich selbst, so wie es ja Paulus auch im Philipperbrief uns ans Herz legt. Gerade wenn ich mehr habe und mehr kann, habe ich Verantwortung und darf das für den anderen einsetzen. In dieselbe Richtung geht dann der Hinweis, die Liebe bläht nicht auf. Es gibt in dem etwas liebevoll, satirisch angehauchten Buch, Tagebuch eines frommen Chaoten, ich weiß nicht, wer das kennt, da gibt es so eine Szene, wo der Ich-Erzähler von seiner Gemeinde zum Hauskreisleiter berufen wird. Und er berichtet, was da zuerst in ihm vorgeht. Ich bin Hauskreisleiter. Ich bin Hauskreisleiter. Ich bin ein Hauskreisleiter. Ich bin ein Hauskreisleiter. Dankte Gott in der stillen Zeit dafür, dass ich nicht stolz bin. Konnte mich dennoch eines neuen Gefühls der Bedeutsamkeit nicht erwehren. Ich, Hauskreisleiter. So, so. Geht es uns manchmal so? Ne? Dass wir uns der eigenen Bedeutung durch irgend sowas bewusst werden und dann sagen, ja, ich bin ja was. Ne? Und das zeige ich den anderen auch. Lass ich das dann alle anderen spüren? Erhebe ich mich da über sie? Ja, aufblasen, also ist Überheblichkeit auch. Unser Autor hier, der hat sich dann wieder fangen können, hat dann eher die Verantwortung für die anderen Hauskreisteilnehmer erkannt. Ne? Und die Liebe, die von Gott ausgeht, die tut dann genau das. Ja, sie erkennt das. Es geht gar nicht um mich, sondern ich darf dann dienen. Ne? Die ist nicht berauscht von der eigenen Bedeutung, sondern dient. Und dienen ist ja bewusste Unterordnung den anderen. Etwas schwierig könnte sein, was Paulus wohl meint mit, die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Also Leute mit Tourette-Syndrom wollte man nicht, oder? Aber ich denke, es geht in eine andere Richtung. Für unanständig könnte man auch sagen, anstößig. Ja, die Liebe benimmt sich nicht anstößig. Wer in der Liebe Gottes seinem Mitmenschen begegnet, der gibt ihm keinen Anstoß zur Schuld. Ja, die ihn zur Schuld verführt. Also einen positiven Anstoß schon mal, ne? Landläufig tritt in den Hintern, aber wir reden von einem negativen Anstoß. Ne? Er gibt keinen negativen Anstoß, der ihn zur Schuld verführt. Paulus hat ja dann einen größeren Abschnitt geschrieben, 1. Korinther 8, ja, wo es um dieses Götzenopferfleisch geht. Da geht es eigentlich darum, die eigene Erkenntnis dem anderen nicht überzuhelfen. Sondern weil ich das so sehe, musst du das auch sehen und musst vor allen Dingen das so tun. Wer den anderen zwingt, Ja, die eigene Freiheit des Glaubens zu leben, die der andere nicht mit gutem Gewissen tun kann, ja, der verletzt dessen Gewissen und verleitet ihn zur Schuld. Schreibt Paulus ganz deutlich. Wir haben Freiheit. Ja, und du darfst deine Erkenntnis leben. Aber stülpe sie nicht dem anderen über, der damit ein Problem hat. Das tut Liebe nicht. Liebe nimmt Rücksicht, sie nimmt den anderen ernst, setzt sich mit seinen Bedenken auseinander und akzeptiert sie dann auch im Zweifelsfall. Es darf auch mal ein paar Dinge nebeneinander stehen gelassen werden. Das ist vielleicht ein Punkt, den wir mal eventuell beim nächsten Mittwochtreffen vielleicht nochmal nachbesprechen könnten. Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Das ist der folgende Hinweis: Die Liebe sucht nicht das ihre, ziemlich selbsterklärend. Ne? Egoismus und Selbstzentrierung hat bei Gott keinen Raum. Ja, davon hat er uns befreien wollen. Ja, wer Jesus folgt und die Liebe Gottes erfahren hat, der ist nicht mehr angewiesen darauf, für sich selbst zu sorgen, alles an sich zu raffen, was er kriegen kann, ja, an materiellen und ideellen Dingen. Denn er vertraut darauf, dass Gott ihm gibt, was er braucht. Und vertraut auch darauf, dass was Gott ihm nicht gibt, dass er es auch nicht braucht. Deshalb macht Liebe die Gedanken frei für den anderen. Ein ganz wichtiger Aspekt, auch wenn er ganz am Ende steht, oder fast am Ende: Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Wisst ihr, was ich an Gemeinden schon von einer Erbitterung erfahren habe und wie das Gemeinden zerstört? Erbitterung, Verbitterung zerstört jede Beziehung. Erbitterung entsteht immer dann, wenn ich den Eindruck habe, ich komme zu kurz. Mir ist etwas nicht zugekommen, worauf ich ein Anrecht empfinde oder einen Anspruch mir ausrechne. Ja, ich denke, das muss ich haben und krieg's nicht. In Erbitterung steckt ja das Wort bitter. Ja, und das ist, heißt, können ungenießbar, auch krankmachend bedeuten. Ja, Erbitterung schadet ja nicht nur anderen, sondern vor allen Dingen schadet es mir selber. Ja, es macht mich sozial und geistlich eigentlich unfähig. Was hilft dagegen? Was hilft gegen Erbitterung? Vergebung und Versöhnung. Ja, da möchte ich sehr, sehr anraten. Prüft euch mal, hört mal rein, wo gibt es da Dinge, wo ihr in einer gewissen Verbitterung lebt? Das ist immer eine Gefahr. Ja, Vergebung und Versöhnung löst das. Wie so ein Unkrautvernichtungsmittel. Ja, und damit sollten wir uns doch auskennen, oder? Uns wurde doch von Gott vergeben, oder? Gott hätte doch allen Grund, über uns verbittert zu sein. Aber er hat uns vergeben. Ja, und er hat uns durch Jesus zur Versöhnung auch fähig gemacht, weil wir durch ihn versöhnt sind. Und Liebe hält nicht fest, wenn es mal zu einem Unrecht mir gegenüber gekommen ist. Da hält Gott nicht fest dran. Und Liebe auch nicht. Liebe sucht Vergebung, freut sich an Vergebung, blüht auf, wenn Versöhnung geschieht. Ja, und das sollten wir uns prüfen, ob da Verbitterung ist und dass wir das auch mal vor Gott bringen dürfen. Dann lass das los, vergib und freue dich. Liebe rechnet Böses nicht zu. Was hat das zu bedeuten? Ein ganz wichtiges, interessantes Thema auch für die Gemeinde. Wir haben ja manchmal den Eindruck, dass uns Menschen, ja, auch gerade wenn wir in die Gemeinde kommen, mit bösen Gedanken begegnen. Der Klassiker, den haben wir besprochen an dem Mittwoch vor 14 Tagen, der Klassiker, ja, da kommt jemand, begrüßt alle anderen und mich nicht. Was denke ich da? Der hat was gegen mich, der kann mich nicht leiden, oder? Das ist so der erste Gedanke, ja, Böses zuzurechnen. Aber Liebe rechnet Böses nicht zu, das kann hier heißen, vermute doch nicht immer gleich Böses, denke nicht sofort, der andere hat was gegen dich, beziehe nicht alles Negative sofort auf dich. Ja, manchmal sind die Gründe ganz andere, ne? Vergesslichkeit, irgendwie so ein Tunnelblick, ja? Oder vielleicht hat einer gedacht, den habe ich doch schon begrüßt in dem Fall, ne? Liebe geht hin und sagt, hallo, du hast mich vergessen. Wäre doch schön, wenn wir es auch begrüßen können. Dann sagt der andere vielleicht, oh genau. Ne? Und schon löst sich das. Rechne Böses nicht zu. Denk nicht immer, die anderen wollen dir alles sofort was Böses. Geh mit guten Gedanken auf die anderen zu. Das ist der Weg der Liebe. Die Liebe freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Die beiden gehören ein Stück zusammen. Ja, sind zwei Seiten einer Medaille. Wann freue ich mich über Ungerechtigkeit? Wenn sie mir Vorteile bringt, oder? Stell dir vor, die Kassiererin im Supermarkt verrechnet sich beim Wechselgeld und gibt mir zu viel raus. Toll, oder? Da kann ich mir noch einen Tic-Tac leisten, was sonst nicht drin gewesen wäre. Aber was ist mit der Kassiererin, wenn abgerechnet wird und Geld fehlt? Ne? Muss ich es dann persönlich ausgleichen? Verliert sie ihren Job? Habe ich da noch Grund zur Freude? Oder wenn ich in der Gemeinde was falsch gemacht habe, ne? Zum Beispiel hier Scheibe eingeschmissen, Vase umgefallen, Scheibe kaputt. Ne? Schnell Tür zuschließen und weg. Ja, und wenn dann eine andere beschuldigt wird, was für eine Freude, ja, muss ich das nicht erstatten. Und muss nicht noch rumdiskutieren und so. Aber der andere, ja, den es dafür trifft, Liebe nimmt die Wahrheit in Kauf, ja, auch wenn es manchmal Nachteile bringt. Sie stellt richtig, sie übernimmt Verantwortung und eventuelle Nachteile und entlastet den anderen. Ja, der wird es dir dann danken. Am Ende folgt wie ein zusammenfassendes Fazit: Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Was für ein Satz, oder? Was für eine Aussage. Ich wünschte, sie würden das alle hinters Ohr schreiben. Da kannst du dann deinen Hintermann immer lesen, dann Gottesdienst. Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Wisst ihr, wer liebt, der schreit nicht immer sofort Aua, wenn ihm der Nachbar mal auf den Fuß tritt. Ja, ob das nun geistlich oder emotional oder praktisch ist. Ja, wer liebt, der kann doch mal was wegstecken, weil ihm die Beziehung wichtiger ist als das Recht haben. Im Gegenteil, wer liebt, der glaubt daran, dass der andere prinzipiell gute Absichten hat, sein Bestes gibt auch für das Miteinander. Wer liebt, der hofft für den anderen, dass auch er sich durch Gottes Geist zum Guten verwandeln wird und auch verwandeln lassen will. Und er begleitet ihn dann geduldig auf diesem Weg, ohne immer gleich sein Recht einzufordern und zu sagen, das steht mir doch zu. All das müssen wir nicht aus uns herauspressen, das möchte ich dann zum Schluss nochmal sagen, sondern wir halten Gott unser Leben hin, dass er es durch seinen Geist dorthin formt. Ja, wir dürfen den Anspruch kennen, sondern Herr, das willst du für mich. Ja, ich kann es aus mir heraus nicht. Aber du kannst es tun. Ja, und dann auch ein Ja dazu finden. Nun ist manche vielleicht versucht, ja, die ihr da sitzt, mich zu fragen, du redest ja schöne Worte, aber was ist mit dir? Ne? Ich kenne dich, wir sind schon mal aneinander gekracht. Das stimmt, muss ich mich entschuldigen, muss ich sagen, ich bin auf dem Weg, genau wie ihr. Ja, und wir sind da zusammen unterwegs, brauchen einander. Und ich lade euch ein, dass wir da gemeinsam gehen, einander helfen, begleiten, stützen und aufhelfen, damit wir immer mehr dahin kommen, bis auch für uns gilt, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann steckt das ja da auch ein Stück drin. Wir sind unterwegs gemeinsam, weil wir alle von Jesus gerettet sind, durch ihn gerettet sind, neu gemacht sind, in seiner Schule auch sind, gemeinsam den Weg gehen.